Willkommen bei Michael Green World, dem Podcast über Nachhaltigkeit, Innovation und Menschen, die nicht nur über Probleme sprechen, sondern an Lösungen arbeiten. Viele Episoden dieses Podcasts drehten sich bisher um Energiewende, Versorgungssicherheit und große technische Systeme. Heute gehen wir wieder einmal direkt hinaus in den praktischen Umweltschutz, ins Meer. Und schnell merkt man, auch dort geht es um Systeme, Verantwortung, Technologie und um die Frage, warum Probleme oft erst sehr spät gelöst werden. Wir sprechen über Geisternetze. So nennt man verlorene oder aufgegebene Fischernetze, die weiter im Meer treiben oder an Wracks, Felsen und am Meeresboden hängen bleiben. Unter Wasser können sie tatsächlich gespenstisch aussehen. Vor allem aber fangen, verletzen und töten sie weiter Fische, Schweinswale, Robben, Vögel und andere Meerestiere. Diese Netze müssen geborgen werden, damit sie nicht über Jahre oder Jahrzehnte weiter Schaden anrichten. Noch besser wäre es natürlich, wenn sie gar nicht erst im Meer verloren gehen würden. Oder wenn sie sehr schnell wiedergefunden und zurückgeholt werden könnten. Genau darum geht es bei Redes Fantasma, was auf Portugiesisch Geisternetze heißt. Aber bevor wir in einer späteren Episode stärker über Prävention, Ortung und schnelle Rückholung sprechen, schauen wir heute auf das Ende der Kette. Was bedeutet es eigentlich, Geisternetze unter Wasser zu bergen? In Episode 13 haben wir Ocean Patrol vorgestellt, unsere freiwillige Partnerorganisation in Portugal. In Episode 17 ging es um die Vorbereitung des Redes Fantasma Symposiums in Portugal, bei dem Geisternetze und Meeresschutz im Zentrum standen. Dort haben wir auch oft über Beach Cleanings gesprochen, bei denen Freiwillige an einem einzigen Tag hunderte Kilogramm Meeresmüll am Strand einsammeln. Aber nicht alles wird an den Strand gespült. Viele Netze bleiben im Wasser. Manche hängen tief unten an Wracks. Dort werden sie zu Fallen für Tiere und zu einer Gefahr für Taucherinnen und Taucher. Mein heutiger Gast ist Sabine Kerkau. Sie ist technische Wracktaucherin, Autorin, Fotografin und Videografin. Seit mehr als 8 Jahren leitet sie das Baltic Sea Heritage Rescue Project. Seit mehreren Jahren führt sie außerdem ehrenamtlich den deutschen Verein Baltic Sea Nature and Heritage Protection Association e.V. Mit ihrem Team bringt sie Geisternetze von Wracks in der Ostsee, dokumentiert historische Schiffswracks und arbeitet mit Universitäten, Museen und Fachleuten zusammen, um Unterwasserkulturerbe zu schützen. Ihr Team hat in den vergangenen Jahren rund 30 Tonnen Geisternetze aus der Ostsee geborgen. Sabine gehört zu den profiliertesten technischen Wracktauchern im deutschsprachigen Raum. Sie ist Mitglied der Women Divers Hall of Fame, war nach Angaben von X-Ray-Merck die erste deutsche Taucherin, die dort aufgenommen wurde und wurde 2026, also erst kürzlich, als Fellow in den Explorers Club in New York aufgenommen. Eine große Ehre. Am 24. April 2026 war Sabine beim Redes Phantasma Symposium im Oceanario de Lisboa dabei. Ihre Botschaft war klar: Bergung ist notwendig. Aber wenn wir erst dann handeln, wenn Netze seit Jahren am Meeresboden liegen, ist der Aufwand enorm, das Risiko hoch und der Schaden oft längst geschehen. Darüber sprechen wir heute. Was sieht man unter Wasser? Wie gefährlich ist diese Arbeit? Warum hängen so viele Netze an Wracks? Und was können wir daraus lernen, wenn wir das Problem künftig früher, schneller und systematischer angehen wollen? Ich möchte dich willkommen heißen, Sabine Kerkau, aber am besten, du stellst dich einfach gerade selbst vor.
Dankeschön für die Einladung, Michael. Mein Name ist Sabine Kerkau. Ich bin die Frontfrau des Vereins Baltic Sea Nature and Heritage Protection Association. Und wir beschäftigen uns mit der Bergung von Geisternetzen aus dem Meer. angefangen und seit ungefähr 10 Jahren tun wir das in der Ostsee und seit diesem Jahr auch im Mittelmeer. Ich bin als Wracktaucherin rund um die Welt gereist, habe viele Artikel geschrieben, habe für Universitäten, für Museen Wracks dokumentiert und bin vor 10 Jahren eingeladen worden, in Litauen in der Ostsee ein deutsches Kriegswrack zu dokumentieren, die Friedrich Karl, und bin dort das erste Mal ganz bewusst mit diesem Thema Geisternetze in Berührung gekommen. Wir haben überall auf der Welt eigentlich schon Geisternetze gesehen und manchmal sieht das auch ganz mystisch und charmant aus, wenn diese Netze an den Wracks oder an den Riffen hängen. Ich habe mir nie früher Gedanken gemacht, dass das ja für die Umwelt ein Problem sein könnte. Und in der Ostsee, als ich dort diese Wracks betaucht habe, war es zum Teil so, dass wir vor lauter Netzen und toten Fischen und Seehunden und auch Vögel, wenn sie weiter oben waren, gar keine Wracks mehr gesehen haben. Und das hat mir so zum Bewusstsein gebracht, wie schlimm das eigentlich ist und was das eigentlich für Schäden anrichtet, diese verloren gegangenen Netze. Ich habe dann versucht, mit Freunden in Litauen über Ämter, über die Behörden, über die Politik, also bis zur litauischen Präsidentin, Gehör zu finden für dieses Problem. Aber die waren alle irgendwo ja nicht wirklich interessiert, weil es sieht ja keiner, was da unten los ist. Außer uns Tauchern sieht das ja keiner. Wenn wir am Strand stehen und den Sonnenuntergang anschauen und das wunderbare Meer und die Ferien dort am Meer machen, dann ist uns das ja überhaupt nicht bewusst, was da los ist. Und dementsprechend ging es natürlich den Ämtern und den Behörden auch. Keiner fühlte sich zuständig, keiner hatte Geld dafür. Wir sind ein Jahr lang von einem Amt zum nächsten gelaufen und haben dann gesagt, okay, wenn keiner was macht, müssen wir vielleicht selber was machen. Und haben dann angefangen, vorsichtig, weil diese Arbeit ist sehr, sehr gefährlich. Wir sind in Tiefen weit unter der Sporttauchgrenze von 40 Metern mittlerweile aktiv. Und das heißt, es sind lange Tauchgänge, es sind gefährliche Tauchgänge. Und das kann man nicht eben einfach so machen als Sporttaucher. Da braucht man schon gewisse Schulungen, gewisse Fertigkeiten, um sowas zu tun. Wir tun das jetzt inzwischen seit fast 10 Jahren. Wir holen jedes Jahr inzwischen so um die 10 bis 15 Tonnen Netzmaterial raus. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil Tausende von Tonnen jedes Jahr verloren gehen. Ja, und trotzdem, auch wenn es ein Kampf gegen Windmühlen ist, wollen wir das tun, um Leben zu retten, um uns auch als Menschen im Grunde etwas Gutes zu tun, weil diese Netze bestehen zum größten Teil aus Kunststoff. Dieser Kunststoff braucht 400 bis 600 Jahre, um als Mikroplastik in unserer Nahrung zu enden. Und er gefährdet, also diese Netze sind groß, stabil, die gefährden auch die Schifffahrt. Wenn die unterhalb der Wasseroberfläche treiben, können die kleinere, aber auch größere Schiffe in Gefahr bringen. Das heißt, es kann zu Havarien kommen, es können Menschen dabei zu Schaden kommen. Und das muss nicht sein. Und wir versuchen das, was wir können als Taucher zu tun und versuchen immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Und deshalb denke ich, dass nicht nur wir, sondern viele andere auch, wie ihr auch, Michael, mit Redes Phantasma, dort eingreifen müsst, um dieses Problem zu beseitigen.
Eine fantastische Schilderung, wie das alles zusammenhängt. Aber vielleicht noch mal zur Verdeutlichung: Diese Netze, das sind Fischernetze meistens, denke ich, ja, die liegen quasi auf den Wracks, die am Boden des Meeres liegen. Und offenbar mögen diese Netze oder bleiben hängen vor allem an den Schiffen, oder wie muss man sich das vorstellen? Wie kommen die Netze denn so auf die Schiffe?
Geisternetze, also verloren gegangene Fischernetze, können ganz unterschiedliche Arten von Netze sein. Das sind einmal Stellnetze, Schleppnetze. Stellnetze, die reißen sich los, die sind eher in Küstennähe und treiben durchs Wasser. Und dann kann es eben sein, dass sie irgendwo an flacheren Wracks oder an Riffen hängen bleiben. Die Schleppnetze, mit denen wir es hauptsächlich zu tun haben, das sind riesengroße Netze, 100 Meter lang, 50 Meter tief. Die werden durch tieferes Wasser und je nachdem, was der Fischer fängt, in Bodennähe oder auch weiter im oberen Bereich durchs Wasser gezogen. Und die können sich entweder losreißen, weil die Netze vielleicht alt sind und die Leinen das Gewicht der Fische, die sie fangen, nicht mehr halten. Sie können hängen bleiben an Wracks oder auch an Untiefen. Oder was ab und zu oder manchmal auch passiert ist, sie können über Bord gehen durch Sturm. Es wird auch, das kann man nicht ganz ausschließen, natürlich durch Entsorgung, also Fischernetze, die nicht mehr gebraucht werden, wurden früher, das war eine gängige Praxis, wurden einfach während der Fahrt über Bord geschmissen. Mittlerweile ist den Fischern auch klar, dass das natürlich nicht geht, aber trotzdem will ich nicht ausschließen, dass es immer noch Fischer gibt, die das machen, weil das die billigste Variante ist, so etwas zu entsorgen. Und das, was dort ins Wasser gelangt, treibt entweder einfach irgendwo durchs Wasser, es hat ja Auftriebskörper. Und oft ist es auch so, dass das nicht am Grund liegt, sondern es treibt. Und irgendwann bleibt es irgendwo hängen. Und das sind eben, wie gesagt, oft meistens Schiffswracks oder eben irgendwelche Untiefen, Riffe oder so. Es ist dann so, diese Auftriebskörper, die sorgen manchmal dafür, dass diese Netze nicht nur also nicht nur über den Schiffen liegen, sondern wie Zirkuszelte über diesen Schiffen schweben. Das heißt, es ist wie eine Wand. Ich habe oft schon Wracks gesehen, große Wracks, die so 80 Meter lang sind und 10 Meter breit oder hoch. Und da stehen dann 10, 15 Meter drüber noch diese Netze, die wirklich wie eine Barriere, wie eine Wand dort stehen und für alles gefährlich sind, was im Wasser schwimmt und lebt.
Also irgendeine, ja, vielleicht auch größere Fischsorte oder ja, nehmen wir mal die größeren. Sehen denn die diese Wand oder wie ist das? Also ist das für die erkennbar?
Wenn sie nicht mehrfach, also im Grunde in Falten, kann man sagen, über dem Wrack stehen, wo sie sich drin verfangen können, weil vielleicht auch Fische drin sind, die sie jagen, dann kann ich mir vorstellen, dass sie da rauskommen oder dass sie drumherum schwimmen. Aber wir haben oft, sehr, sehr oft schon in diesen Netzen ganze Seehundfamilien gefunden.
Oh.
Das ist eben das Problem, gerade in der Ostsee. Die Seehunde sind Familientiere. Das heißt, wenn sich ein Tier verfängt und brüllt oder schreit oder wie man das nennen will, dann kann es durchaus passieren, dass die nächsten kommen und dass die ganze Familie drin hängt. Diese Netze sind dermaßen gefährlich. Also auch ich war letzte Woche wieder vor Rügen mit meiner Gruppe und habe Geisternetze geborgen und wir haben zum Glück dieses Mal sehr viele lebende große Fische aus diesen Netzen geschnitten. Ein paar Leben retten können. Ganz oft kommen wir ja zu spät, aber das ist die Tiere, die verfangen sich mit den Flossen, mit allem Möglichen, versuchen sich zu lösen und irgendwann sind sie wie eine Roulade da drin eingewickelt und dann kommen die nicht mehr raus und dann ertrinken die halt oder verhungern oder
Ja, das ist ja ein furchtbares Drama. Und ihr schneidet die dann da raus. Das ist ja dann, ich sag mal, Feinarbeit unter 50 Meter Wassertiefe, je nachdem. Bei Sicht null, solange kein Licht da ist. Und also ich bin ja kein Taucher, ich kann mir das alles gar nicht vorstellen.
Ja, es ist auf jeden Fall dunkel. Manchmal haben wir Glück, dass wir einige Meter Sicht haben. Nur sobald man diese alten Netze anfasst, ist diese Sicht dahin, weil die sind natürlich voll mit Sediment, voll mit toten Kadavern. Und wir dürfen diese Netze, wenn die an den Wracks hängen, müssen wir die sehr vorsichtig von den Wracks lösen. Die Archäologen erlauben uns nicht, dass wir einfach von oben eine Leine mit einem Haken mitnehmen und die dann da runterreißen von den Wracks, weil oft die Wracks unter diesen Netzen noch gar nicht identifiziert sind und man nicht wirklich weiß, was man da hat. Und dementsprechend dürfen wir nichts beschädigen an den Wracks, an denen wir arbeiten. Und das heißt, wir müssen diese Netze losschneiden mit sogenannten luftgefüllten Hebesäcken, dann nach oben schicken und können sie dann eben auf die jeweiligen Schiffe, die mit uns arbeiten, bringen. Und es ist so, dass das ist eine sehr, sehr schwierige Arbeit und wenn, bei null Sicht und 5 Grad Wassertemperatur, die wir jetzt letzte Woche hatten, und dann in den Tiefen. Dann heißt das, wenn wir da unten eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde arbeiten, müssen wir nochmal 1,5 Stunden rechnen, bis wir wieder an der Oberfläche sind. Und wenn wir mit diesen luftgefüllten Säcken arbeiten, die halten die Netze auf Spannung. Und sobald der letzte Schnitt gemacht wird, dann sausen diese Netzteile hoch wie Raketen. Und wir müssen extrem aufpassen, dass wir nicht mit unseren Ausrüstungsgegenständen da drin hängen bleiben. Weil wenn man uns von dort unten in der Geschwindigkeit nach oben reißen würde, dann wäre das im schlimmsten Fall tödlich. Ja.
Ja. Wie viele Leute wartet denn jetzt beim letzten Tauchgang? Ich habe da so ein wunderschönes Video gesehen, also schön gräulich schön, weil man dieses riesige Netz da gerade hochgezogen hat. Aber das war ein ziemlich großes Schiff, also das war auch, ja, das war ein richtiges Schiff und nicht irgendwie ein Boot. Was ist denn da die Teamgröße, mit der ihr arbeitet?
Taucher waren wir, waren zwei Gruppen A3 Taucher. Aber das Schiff, mit dem wir im Moment arbeiten, ist ein Fischkutter, der uns halt hilft, diese wirklich schweren Netze aus dem Wasser zu ziehen. Wir selber, wir Taucher, wir sind auf kleineren Booten, also Schlauchboote oder so, ja, ohne Kabine, ohne alles, wo man schnell ins Wasser reinkommt und auch schnell wieder rauskommt. Aber wir haben früher bis ungefähr vor 2 Jahren auch mit diesen Booten die Netze geborgen, mit per Hand ins Boot gezogen, aber dann konnten wir dementsprechend eben nur kleinere Stücken bergen. Bei den Mengen, die da unten sind, ja, kommt man einfach nicht voran, wenn man nicht ein großes Boot hat, was eine Winde oder wenigstens einen Kran hat, wo man größere Mengen mit aus dem Wasser zieht. Und für mich ist es sehr wichtig, dass man auch die Fischer mit ins Boot holt, weil wir haben das jetzt seit 2 Jahren eine sehr enge Beziehung mit denen aufgebaut. Die verstehen, was wir tun. Die helfen uns gerne. Sie kriegen Geld dafür. Die Boote, alles das kostet natürlich. Und ja, und sie machen das mittlerweile auch sehr gerne und verstehen, warum wir das machen. Das war am Anfang nicht so. Es gibt viele Umweltorganisationen, die schießen extrem auf die Fischer. Aber diese Fischer, die dort aktiv sind, die sind nicht das Problem. Mit denen muss man zusammenarbeiten, denen muss man helfen. Die haben es eh schon schwer genug, weil alles überfischt ist und sie immer die Sündenböcke sind. Und wenn die dann noch Netze verlieren und dafür noch bestraft werden, dann, ja, dann ist das nicht der Weg, meiner Ansicht nach, wie
Das
man das
ist nicht
machen soll.
fair,
Nee.
und es funktioniert auch in der realen Praxis nicht. Es kann ja nicht funktionieren. Das heißt, es gibt da vom System her gibt's quasi innere Barrieren, die vernünftiges Verhalten zumindest sehr schwierig machen.
Problem ist ja auch, du kannst ja oft durch Wind und so eine ganz andere Oberflächenströmung haben als am Grund. Wenn,
Ah.
ja, es ist, also ich habe auch schon Tauchplätze erlebt, wo du drei unterschiedliche Strömungsrichtungen hattest während des Abtauchens zum Grund. Und das ändert sich. Es ändert sich auch innerhalb von 3, 4 Stunden. Es ist sehr, sehr schwer, wenn man etwas verliert und man sieht es nicht, also es ist an der Oberfläche nicht mit irgendwelchen Bojen markiert, das dann wiederzufinden. Vor allen Dingen, wenn es nicht nur 1 oder 2 Stunden dauert, bis man es feststellt.
Ja, ich verstehe. Nimm mal eine andere Frage von der anderen Seite. Diese Schiffe, die ihr da von den Netzen befreit, damit die Archäologen überhaupt mit der Erfassung beginnen können. Und dann gibt es ja vielleicht auch eine Risikoeinschätzung, weil so ein Schiff kann ja auch irgendwas in sich tragen, was gefährlich sein könnte. Wie findet ihr denn die Schiffe?
Inzwischen ist ja gerade in der Ostsee ist der Boden komplett gescannt. Das machen einmal natürlich die ganzen Marineschiffe machen das, dann die vielen Unternehmen, die irgendwelche Pipelines oder irgendwelche Leitungen oder was auch immer verlegen oder Tunnel bauen oder so oder auch die ganzen Windparkbetreiber. Die haben inzwischen ist die Ostsee und auch die Nordsee und viele andere Gewässer, da gibt es kaum noch einen Quadratzentimeter, der nicht gescannt ist. Und das ist ja auch gut, weil dadurch, wenn man weiß, man hat irgendwo Wracks oder irgendwelche Untiefen und die werden in Karten eingezeichnet, dann wissen ja auch die Fischer, dass es dort Untiefen gibt. Oft war ja der Grund, weswegen die ihre Netze an irgendwelchen Wracks verloren haben, dass sie eine tolle Stelle hatten, wo sie immer wieder viel Fisch gefangen haben, und dann aber nicht wussten, dass da ein Wrack ist oder irgendwas anderes und mit ihren Netzen deswegen da hängen geblieben sind. Aber wie gesagt, wir brauchen gar nicht suchen. Das ist, wir arbeiten ja immer mit ortsansässigen Tauchbasen oder auch Fischern oder so zusammen. Und die kennen die Stellen und wir wissen zwar oft nicht, was genau das ist. Wir schauen dann halt und tauchen runter und gucken uns an, wie sieht's aus, wie viel Arbeit haben wir da, was ist das, was da hängt. Und bevor wir irgendwas beginnen zu bergen, ist natürlich auch immer sehr wichtig, dass man diese Wracks erstmal erkundet und vorsichtig guckt, ist das ein Kriegsschiff, was gesunken ist, vielleicht noch komplett mit Munition oder mit irgendwelchen Sachen, die man besser nicht mit hochholt, bevor irgendwas passiert.
Ja, das kann gefährlich sein. Sag mal, ihr seid ihr da alleine als Verein, glaube ich, seid ihr organisiert, oder? Und gibt es da andere Vereine, die mit denen ihr korrespondiert oder Informationen austauscht oder euch trefft oder so? Oder wie ist das, wie geht das?
Es gibt mittlerweile einige Organisationen und Vereine, die die Geisternetzbergung auch durchführen. Und wie gesagt, wenn wir auf Rügen bergen, haben wir eine Anlaufstelle. Das ist ein sehr, sehr bekannter und geschätzter Mann, der dort mit vielen Organisationen und Vereinen und auch mit den Behörden zusammenarbeitet, weil oft brauchst du ja auch, wenn es wirklich historische Wracks sind, wenn es bestätigte historische Wracks sind, auch eine Genehmigung, damit du überhaupt daran arbeiten darfst. Und wir koordinieren uns schon, ja, wir finanzieren ja unsere Bergungen durch Spenden. Und wenn wir dann dort sind, weil wir das ja in unserer Freizeit tun. Keiner von uns macht das irgendwie beruflich, ist alles ehrenamtlich und das heißt dementsprechend, wir opfern unsere Freizeit und das Geld von den Leuten, die uns unterstützen und das muss natürlich sinnvoll alles genutzt werden. Das heißt, wenn wir dort sind für eine Woche oder 10 Tage, dann wollen wir auch ordentlich was rausholen. Das heißt, wir gehen dann zu den Stellen, wo wir auch wissen, dass da was ist. Und wenn alle zur gleichen Stelle gehen würden, und wir uns nicht koordinieren würden, dann würden wir sehr viele wichtige Ressourcen verschwenden. Das heißt, die meisten Gruppierungen, die es mittlerweile gibt, die Geisternetze bergen, die sprechen sich untereinander ab. Und wir gehören zu den wenigen, die wirklich auch in die größeren Tiefen gehen, weil wir die dementsprechende Ausrüstung und auch Ausbildung haben. Und wir lassen die etwas flacheren Wracks dann für die anderen Gruppierungen, die eben eher im Sporttauchbereich aktiv sind, damit wir wirklich gemeinsam möglichst viel schaffen.
Das ist interessant und die Frage, die mir jetzt kommt, ist, das können wir dann im Podcast Text, in den Shownotes heißt das auch, kann man das reintun. Ihr habt ja eine Webseite und da kann man ja wahrscheinlich auch spenden. Und ich glaube, wenn die Leute hören, was ihr tut, welche Gefahren ihr in Kauf nehmt, wie wichtig das auch für das Meer ist, dann wird der eine oder andere oder die eine oder andere sagen, Mensch, da würde ich schon gerne einen Beitrag leisten. Ich kann zwar selbst nicht tauchen, aber da würde ich gerne was dafür spenden. Habt ihr da auf der Webseite dann so ein Spendenkonto? Können wir das dann so bekannt geben?
Haben wir ja, haben wir.
Das machen wir
Ja,
dann.
wir freuen uns sehr über Spenden, weil wie gesagt, so ein Tag auf der Ostsee, ein Tag Bergung auf der Ostsee kostet uns ungefähr 5.000 Euro. Das ist und das ist wirklich nur die Schiffe und die Treibstoffkosten. Das ist alles andere, Reisekosten, Hotelkosten, Verpflegungskosten zahlt jeder von uns selber. Also das ist keine billige Geschichte und es ist oft so, dass man dann gefragt wird, ja, macht das überhaupt Sinn? Weil du holst in 6 Tagen eine Tonne von dem Zeugs raus, aber wenn man sich überlegt, wir gehen mit einem großen Fischkutter, wir gehen mit zwei kleineren Booten, was alleine an Brennstoff da durchgehauen wird, das sind keine Ahnung, ein paar Tonnen, die da in der Woche an Schiffsdiesel verbrannt werden, was natürlich viel CO2 auch bedeutet. Aber andererseits, das Zeug muss raus. Und ich kann es leider nicht mit dem Ruderboot machen und ich habe leider auch keine solarbetriebenen oder windbetriebenen Schiffe zur Verfügung. Und deshalb, wie gesagt, ich kann immer wieder nur sagen, ich finde, es gehört Es ist sehr wichtig, dass wir alle zusammenarbeiten und dass wir zwar das alte Zeugs rausholen, wovon noch sehr viel da ist, aber es auch irgendwann eine Chance gibt zu verhindern, dass noch mehr reinkommt. Dass vielleicht irgendwann die Chance besteht, dass unsere Arbeit nicht mehr nötig ist. Wird zwar noch dauern, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, nee, das ist der richtige strategische Ansatz, ne?
Ja.
Und das gilt ja auch überall woanders, wo PET-Flaschen mit Schiffen eingesammelt werden, weil Menschen aus Armut oder weil die Infrastruktur durch Krieg zerstört ist, Flaschen einfach in Flüsse werfen, die dann im Meer landen.
Aber es ist eben auch wichtig, dass man an den Wurzeln arbeitet und
Genau.
aufzeigt, dass es Möglichkeiten gibt, diese Dinge zumindest dramatisch zu reduzieren. Und wenn wir, ich sage immer so, wenn wir das vor 50 Jahren das Gespräch gehabt hätten und diese Technologie und diese Ideen entwickelt hätten, dann wären wir heute 50 Jahre weiter und wahrscheinlich hätten wir eine ganz andere Konversation. Wir wären an einem anderen Punkt. Und nach dem Motto, es ist nie zu spät, fangen wir an, muss man was tun. Also das machen wir ja auch bei Redesh van Tashma. Das ist die gleiche Idee, sage ich mal. Aber nochmal zurück zu eurem Arbeiten und der Vernetzung. Ich glaube, du hast eines unserer Vereinsmitglieder an einer Messe kennengelernt. Die heißt, glaube ich, Boot.
Genau.
Ich kenne die gar nicht. Kannst du ein bisschen was erzählen, warum die Boot für euch interessant ist?
Die Boot ist die größte Wassersportmesse Europas und bietet eigentlich für alle Wassersportler die Möglichkeit, sich über neue Techniken, über alle Möglichkeiten zu orientieren. Also nicht nur Taucher, Angler, Surfer, natürlich, wie der Name sagt, Boot, auch Leute, die sich interessieren, Boote zu kaufen. Alles, was mit Wassersport oder überhaupt mit Wasser zu tun haben, wird von dieser Messe in Düsseldorf abgedeckt. Die geht 10 Tage. Und für uns ist das besonders interessant. Es gibt zum einen einen ganz großen Bereich, Love Your Ocean nennt sich das, wo viele ja, Organisationen, die sich mit Meeresschutz, Umweltschutz beschäftigen, sich präsentieren können. In der Regel auch mehr oder weniger, wenn der Verein gemeinnützig ist, kostenlos. Und es gibt einen ganz großen Bereich für Taucher, die natürlich für uns sehr wichtig sind, weil wir suchen immer wieder nach guten, sehr, sehr erfahrenen Tauchern, die eben uns begleiten und Lust haben, eben auch ehrenamtlich diese Arbeit der Geisternetzbergung mit uns zu machen. Und man kommt ins Gespräch. Also gerade, weil es so unterschiedliche Bereiche gibt, es kommt aus der ganzen Welt, kommen Menschen dorthin, um eben sich zu orientieren, um sich zu informieren. Und man kann mit sehr, sehr vielen Menschen kommunizieren. Und wir haben dort auch ja, Stiftungen getroffen, die sich informieren wollten, was alles im Meeresschutz und Umweltschutz im Grunde durchgeführt oder was es für Vereine für Möglichkeiten gibt, um sich zu orientieren und um sich zu engagieren, vor allen Dingen auch. Ja, und für uns ist das jedes Jahr, ich mache das jetzt seit über 20 Jahren, dass ich regelmäßig auf der Boot bin die ganze Zeit. Das ist immer wieder interessant, mit was für Menschen und mit was für Möglichkeiten man dort eben in Kontakt kommen kann.
Ja, das ist ja dann eigentlich wie ein großes Schwungrad, in dem sich die Leute da auch gegenseitig ja auch Mut machen können.
Ja, es ist so, wenn man so lange wie ich in dieser Szene, in dieser Tauchszene aktiv ist, dann hat man natürlich in seinem Leben viele, viele Menschen getroffen. Und die Boot ist immer wie so eine Art Familientreffen. Man sieht Leute, die man ewig schon nicht gesehen hat und kann sich austauschen. Man kann immer wieder auch interessante Projekte oder Expeditionen planen. Also wir haben fürs nächste Jahr auch schon eine sehr interessante Netzbergung für Griechenland in Vorbereitung. Das ist auch jetzt auf der Boot entstanden in diesem Jahr. Ja, es passieren immer sehr interessante Sachen dort.
Wann ist die Messe immer im Januar?
Es ist immer die sind immer so die letzten 1,5 Wochen im Januar.
Ja, und dann warst du ja auch letztens in Portugal. Du hast dir die Zeit genommen. Es war zwischen den vielen Terminen, die du da hast und deiner Arbeit, die du brauchst. Was hast du denn dort beobachtet?
Ich hatte das große Glück, dass ich an dem Symposium von Redesh Santashma teilnehmen durfte. Und Ocean Patrol natürlich nicht zu vergessen, die das auch mit organisiert haben. Und ich fand den Ansatz unglaublich spannend, dass man wirklich mal alle zusammen an einen Tisch geholt hat und alle miteinander auch wirklich geredet haben, ohne sich gegenseitig irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen, dass es die Möglichkeit gab, neue Technologien hautnah kennenzulernen, die vielleicht wirklich auch ein Gamechanger sein könnten in dieser ganzen Geschichte. Also das fand ich gut. Es waren die Fischer involviert, es war die Politik involviert, es waren Wissenschaftler involviert, Taucher, alle. Sonst ist es oft so, dass die einen nichts mit dem anderen zu tun haben wollen, die einen sagen, wir können nichts dafür, die sind schuld. Man kommt nicht wirklich weiter. Ich habe das ja auch oft genug schon erlebt. Und ich fand dieses Symposium sehr mutmachend und ich würde mich freuen, wenn wir das auch in anderen Ländern mit mehr Anbindung irgendwo hinbekommen könnten, dass es so etwas gibt, wie es dort gab. Also es war wirklich, wirklich spannend und richtig gut durchgeführt, organisiert und die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ja, genau. Es müssen alle an einen Tisch und an einem Seil ziehen. Das
Wir können
auch.
nur weiterkommen, wenn wirklich alle Parteien ins Boot kommen, weil du hast ja auch mitbekommen auf dem Symposium, eure Innovation ist super, aber die Fischer werden es nicht annehmen, solange sie davon Nachteile haben.
Richtig.
Ja,
Ja,
das ist das
absolut.
Problem.
Ja, dann lass uns miteinander nach Wegen suchen, wie wir so ein Symposium auch mal nach Deutschland bringen können. Du sprachst den guten Mix von Leuten an. Das hat auch etwas mit dem Konzept zu tun, dass wir uns eben über den Lebenszyklus hinweg mit allen Schwierigkeiten beschäftigen bei Redes Phantasma. Und da gehört eben auch dazu, in der Frühphase einzuwirken. Aber es gehört auch dazu, Netze herauszuholen aus dem Wasser. Und dann, und das ist meine Frage an dich, weil ich weiß, dass andere Organisationen sich damit schwer tun, wie entsorgt ihr die Netze, wenn ihr sie aus dem Wasser gezogen habt? Denn das sind ja komplexe technische Gebilde. Das ist ja nicht nur eine Sorte Kunststoff, da ist auch Metall dabei. Wie macht ihr das? Habt ihr da eine Standardlösung entwickelt in der Zwischenzeit?
Es ist sehr, sehr schwierig. Das war auch eines unserer größten Probleme am Anfang. Ich meine, ich fange nur an, solche Arbeiten zu machen und diese Netze dort rauszuholen, wenn ich weiß, wo die hinterher hinkommen. Es nützt ja nichts, wenn ich die, nachdem ich sie hochgeholt habe, irgendwo im Hafen oder auf irgendeinen Kai lege und beim nächsten Sturm sind sie wieder im Meer. Dann habe ich nichts gewonnen. Und ich kann sie auch nicht wie normalen Hausmüll irgendwo in eine Tonne legen und abtransportieren lassen, weil es ist wirklich Sondermüll. Es sind Kunststoffe, es ist aber das große Problem sind die ganzen Gifte, mit denen die teilweise getränkt sind, einfach auch also als Fraßgift gegen Ratten, weil wenn die irgendwo im Hafen oder auf dem Schiff liegen, möchte man natürlich nicht als Fischer, dass die von irgendwelchen Nagetieren kaputt gefressen werden. Also dementsprechend, dann ist viel Blei da drin. Die brauchen ja Beschwerung, damit sie unten, also auch am Grund oder eben möglichst runterhängen. Und das ist sehr schwer. Es ist auch heute noch ein Riesenproblem für uns. Also wenn wir in Rügen die Netze bergen, haben wir Gott sei Dank unseren ortsansässigen Kontaktmann, der hat ein ganz großes Gelände. Da dürfen wir das ganze Jahr über alle Netze, die wir rausziehen, bergen. Und bis Ende des Jahres müssen wir uns irgendwas überlegen, was dann damit passiert. Und wir haben in Norwegen gibt es eine Firma, die nennt sich Norfier. Die stellen eigentlich Netze her für Fischfarmen. Und die haben ein Zweitwerk, das ist in Litauen. Und dort werden alte Netze von den Fischfarmen recycelt, beziehungsweise wenn das nicht mehr möglich ist, werden die eingeschmolzen und in ihre verschiedenen Kunststoffe zerlegt und dann als Pellets in die Welt geschickt, um dass daraus andere Sachen produziert werden. Wir dürfen unsere Netze dort abgeben, aber dazu müssen wir natürlich die Möglichkeit haben, die dahin zu bringen. Das ist nicht immer der Fall. Ich habe in meinem Team Leute aus Litauen und die nehmen schon, wenn sie ihre Familien besuchen, mal den einen oder anderen Hänger voll mit, um das dahin zu schaffen. Aber wenn es nicht möglich ist, dann müssen wir es über Sondermüll entsorgen, sehr, sehr teuer entsorgen und es zahlt auch niemand. Das müssen wir, weil was ich rausziehe, gehört mir. Ich bin dafür dann auch verantwortlich, was am Ende damit passiert. Wir haben eben dort auch das Problem noch in der Ostsee, dass durch die Bedingungen, die dort herrschen, auch die Netze, die teilweise 200, 300 Jahre alt sind und noch aus Kunststofffasern bestehen, eben auch so gut erhalten sind, die dazwischen sind. Also es sind nicht nur die Netze aus Kunststoff, sondern wir haben totales Mix aus allem Möglichen. Und das ist manchmal noch schwieriger, das loszuwerden und zu entsorgen, weil die Firmen, die Kunststoffe recyceln, die können natürlich mit den na alten Natur, Hanf oder was auch immer Netzen überhaupt nichts anfangen. Das ist wirklich ein
Okay,
Riesenproblem.
mal schauen, ob ich das richtig verstanden habe. Also du sagst, es ist eine Mischung aus hunderte Jahren alten, quasi antiken Netzteilen, die sich an den modernen Netzen verfangen haben.
Ja, das ist wirklich, die sind ineinander durch Strömungen, durch Be Wasserbewegungen über viele, viele Jahre sind die so ineinander verrieben, dass man das eine nicht mehr vom anderen unterscheiden kann. Das kann man nicht einfach mal eben, ja, das ist jetzt das und das ist das, sondern die sind ein großer Knäuel, ein großes Ganzes.
Ja, also ich bin gerade einen Moment sprachlos gewesen, wenn ich mir das vorstelle, was da
Ja.
unten passiert. Wenn du so Teams hast von 3 Leuten, von denen du sprachst, wie groß ist denn dann eure Gesamtorganisation?
Wir haben inzwischen über 100 Mitglieder, allerdings nicht alle tauchen. Wir haben Aktive, sind 30 bis 40, die bei den unterschiedlichen Aktionen, die wir pro Jahr machen, eben mitkommen. Logischerweise, kann nicht jeder immer bei allen Aktionen dabei sein. Wie gesagt, keiner hat in der Regel mehr als 6 Wochen Ferien und man hat ja vielleicht auch noch Familie oder andere Hobbys oder andere Sachen, die man machen möchte. Und wir machen im Schnitt so zwischen 6 und 8 Wochen im Jahr, wo wir diese Bergungen durchführen und dann nochmal verlängerte Wochenenden, je nachdem.
Ja, in diese Berufung wird viel Zeit reingesteckt von den Teammitgliedern. Ja, Berufung ist wahrscheinlich das richtige Wort. Oder was würdest du sagen, Sabine?
Es ist einfach, ja, für mich ist es einfach eine Herzensangelegenheit, einfach eine, es gibt keine Frage. Ich möchte das, ich will das. Und den meisten meiner Kollegen geht es genauso. Wir wollen etwas für diese Meere, diese Ozeane tun. Wir sind Taucher, wir haben extrem viele schöne Erlebnisse und Erfahrungen mit dem Meer. Und das ist unsere Art und unsere Möglichkeit, etwas zurückzugeben, weil wir es können.
Ja, dann fällt mir vielleicht noch das Wort Berufung ein, wenn ich es nicht vorher schon genannt habe, aber es
Ja,
geht für mich dann in die Richtung, ja.
ja, ja.
Ja, Sabine, vielen herzlichen Dank. Ich denke, wir sehen uns wieder mal und machen auch gemeinsam was zwischen den Organisationen, denen wir angehören, weil, wie du im Vorgespräch sagtest, es braucht ja ganz verschiedene Elemente, um das Problem zu lösen. Die Situation ist verfahren, und es müssen alle an einem Seil ziehen. Und dazu braucht es einfach Teamwork und Vertrauen gegenseitiges, dass man da vorwärts macht. Also ich denke, gerade die Messe ist interessant, um auch da vielleicht mal gemeinsam was zu machen und zu schauen, wie man da in der Kombination von Leuten nochmal einen Schritt weiterkommt. Aber ich muss das alles erstmal verdauen, was du mir erzählt hast. Das ist schon ganz schön heavy.
Ja. Das kann ich gut verstehen. Ich meine, ich habe jetzt fast 10 Jahre Zeit und mich 10 Jahre damit beschäftigt, das jetzt in 5 Minuten zu begreifen, worum es da eigentlich geht und wie es da wirklich aussieht, das ist schwierig.
Damit man sich das alles besser vorstellen kann, werden wir in den Shownotes die entsprechenden Links haben, auf Bildmaterial, auf Facebook, aber auch auf LinkedIn, auf ein Video einer Aktion. Da sieht man, wie hart die Bedingungen unter Wasser tatsächlich sind und kann sich das noch etwas besser vorstellen. Dort haben wir auch die Information, wie man auf eurer Webseite zum Spendenbereich kommt. Das ist doch sehr wichtig, denn die Arbeit lebt ja davon, dass sie unterstützt wird. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses Gespräch, für die wertvolle Zeit, die du aufgewendet hast. Und ich bin sicher, wir haben den Zuhörern von Michael's Green World etwas Neues vermitteln können. Vielen herzlichen Dank, Sabine, für dieses Gespräch.
Ich danke dir.